Willkommen zu «Feusi Federal», das ist der Talk direkt aus dem Bundeshaus zu euch mit interessanten Gästen. Heute mit Christoph Meder, er ist Präsident vom Wirtschaftsdachverband Economie Suisse. Danke vielmals für den Besuch. Und es ist die Meldung der Woche. Möglicherweise hat die Schweiz mit den USA bald einen Deal für tiefere Zölle. Die Rede ist bei Bloomberg gemäss offenbar Leuten, die näher dran sind, von 15% statt 39%. Wie reagierst du auf das? Was ist das?
Also, wir haben ja schon längere Zeit auch Hoffnungsschimmer gesehen, mal mehr, mal weniger. Und ich glaube, man darf auch jetzt grundsätzlich optimistisch bleiben. Können wir voraussagen, wenn es passiert? Können wir genau voraussagen, ob es passiert? Können wir genau voraussagen, zu welchen Konditionen? All das würde ich mal noch offen lassen. Aber ich glaube, es gibt Bewegung im Dossier, das ist ganz wichtig. Das ist sowohl die Rückmeldung von den Leuten, die im Oval Office waren letzte Woche, wie auch vom Departement vom Herrn Bundesrat Parmelin. Das ist, glaube ich, berechtigt. Es geht weiter. Der Handelsbeauftragte der US-Regierung, der Jamieson Greer, ist der, wo man schon am längsten mit ihm verhandelt, wo glaubt, das Dossier auch am pragmatischsten anschaut. Also ich glaube, es gibt Hoffnungen. 15% ist halt einfach die Vorgabe, die die EU in die Welt gesetzt hat. Und darum ist das nicht einfach eine Zahl, die an den Horen hergezogen ist wahrscheinlich. Kommen wir vielleicht besser weg wie die EU? Da ist wahrscheinlich ein bisschen Skepsis angesagt. Aber ich glaube, wir dürfen hoffen, dass es zu gegebener Zeit besser kommt wie bisher.
Mhm. 39%, 15%, auch 15% ist nicht lustig, oder?
15% ist viel, absolut. Und 15% ist eine schwere Belastung für Branchen, wo einerseits die Marge nicht besonders hoch ist.
An welche Branche denkst du?
Ja, also es hat in der Maschinenindustrie Unternehmen, die haben nicht 15%ige Marge, Netto-Marge. Ja. Und dann kommt natürlich die entscheidende Frage, wenn ich preislich in einer schwierigen Position bin, wie einzigartig ist meine Offerte, ist das Produkt, habe ich wirklich den berühmten USP, also das Alleinstellungsmerkmal, wo der Kunde eben auch bereit ist, mehr zu zahlen. Aber selbst dann wird es die Diskussionen mit den Kunden geben, den ganzen Zoll, den der Importeur ja muss entrichten, also nicht der Schweizer Lieferant, ob der ganze Zoll auch vom Importeur getragen wird oder ob der Schweizer Lieferant muss Preisnachlass geben. Also das ist auch für viele, die in den USA liefern, nach wie vor eine schwere Hypothek.
Wenn es jetzt klappen würde, dann finde ich das Schöne daran, es ist wirklich, du hast es vorher erwähnt, ein gemeinsamer Effort von Leuten aus der Wirtschaft und der Politik, die für gut Wetter, ich sage es jetzt mal allgemein, gesorgt haben in Washington. Das ist ein bisschen die typische Vorgehensart von der Schweiz und ich finde es schön, dass es, falls es funktioniert, wieder funktioniert hat.
Also eine gute Verzahnung vom privaten und vom öffentlichen Sektor ist, wie du sagst, ist eine Tradition von der Schweiz und ist auch eine wertvolle Tradition, die wir unbedingt beibehalten. Die Wege sind kurz und die müssen auch kurz bleiben. Das ist ein Vorteil, den wir als kleines Land haben. Das ist eine erste Bemerkung, die ich machen möchte. Die zweite Bemerkung, es gibt Leute, die das kritisieren. Warum ist der Bundesrat nicht in allem im Lied gewesen? Warum gehen da Privatleute vor? Da muss man nicht ideologisch darüber nachdenken, sondern ganz pragmatisch. Der Präsident Trump ist offenbar einer, der mindestens so gerne mit dem Privatsektor redet, wie mit seinen staatlichen Counterparts. Und insofern ist das nur positiv gewesen, dass der Privatsektor in der Lage war, hier auch eine Vorstellung zu machen, die ihm offenbar hilft, jetzt das Ganze voranzuschieben. Also ich würde das sehr pragmatisch anschauen und würde auch nicht irgendwelche Führungsschwäche von der Behörde gesehen oder man hat quasi etwas aus der Hand gegeben. Im Übrigen, wie wir alle wissen, es war eng koordiniert gewesen.
Natürlich. Dürfen wir den Bogen ein bisschen grösser machen, oder? Ich meine, das ist ja nur ein Aspekt, der, glaube ich, der Wirtschaft ein bisschen auf dem Magen liegt. Der andere, ihr habt das im Juni, Juli angekündigt, ihr verlangt wirklich, dass der Bundesrat vorwärts macht mit besseren Rahmenbedingungen. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen ausdeutschen? Was meint ihr eigentlich?
Selbstverständlich. Sehr gern. Als kleine Volkswirtschaft, die nicht Teil von grösseren Blöcken ist, wo vom Hebel, den wir gegenüber unseren Handelspartnern haben, in Gottes Namen halt limitiert ist, das müssen wir anerkennen, obwohl wir eine sehr erfolgreiche, mittelgrosse Volkswirtschaft sind, in einem kleinen Land. sind wir vital darauf angewiesen, dass das, was wir selber bestimmen können, um den wirtschaftlichen Erfolg sicherstellen, dass wir das auch in die Hand nehmen. Sprich, Rahmenbedingungen, Rahmenbedingungen, Rahmenbedingungen. Also wie der Immobilienhändler, der sagt, Lage, 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 sagen wir die Troika der Rahmenbedingungen. Wir müssen als Schweiz, als politische Schweiz, unbedingt dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen in diesem Land außerordentlich gut bleiben. Und ich betone, außerordentlich gut. Sie dürfen nicht einfach mittelmässig sein. Mhm. Wir sind ein Höchstkostenland. Mhm. Wir haben in dem Sinn auch einen ganz signifikanten Nachteil gegenüber unserer internationalen Konkurrenz. 50% von unserem Wohlstand hängen vom Export ab. Wir müssen global wettbewerbsfähig sein und durch das brauchen wir eine Fitnesskur in der Schweiz.
Sag ein bisschen konkret, was genau? Was würde das sein?
Also wir haben im Juni vorgeschlagen, dass man dreigleisig vorgeht. Dass man einerseits den Bundesrat der Auftrag gibt, dass man die bundesrätlichen Verordnungen, und der Bundesrat kann ja sehr vieles auf dem Verordnungsweg bestimmen, dass man die durchforstet und nach Möglichkeiten schaut, um Verordnungsänderungen oder sogar Wegfall von Verordnungen zu realisieren, wo eben das Wirtschaften erleichtern. Da kann man zum Beispiel an die CO2-Verordnung denken, man kann an andere Regulierungen denken im Bereich von der Produktezulassungen, man kann natürlich auch daran denken, ob auf kantonaler Ebene etwas könnte gemacht werden
könnte. Kommt immer noch dazu.
Wo der Bundesrat nicht direkt Einfluss hat, aber kann Druck machen. Das ist einmal der eine Komplex. Verordnungen revidieren. Das Zweite, was wir verlangt haben, ist, dass man auf Gesetzgebungsprojekte, die nicht unbedingt zwingend sind, einfach verzichtet.
Welche aufgrund einer leisen Sinn?
Zum Beispiel weitere Berichterstattungen im Bereich von ESG, auf die kann man getrost verzichten. Mhm. Auf Swissfinish kann man verzichten. Bei Regulierungen, die wir übernehmen, freiwillig aus anderen, also aus der Europäischen Union ganz konkret, wo man nicht noch darauf noch muss, zusätzliche Belastungen stoppen. Mhm. Wir können Vereinfachungen im Steuersektor, im Mehrwertsteuersektor könnte man realisieren. Es gibt x Beispiele und wir werden im November noch, an einer zweiten Medienkonferenz, werden wir auch ganz konkret die Vorschläge, die wir gesammelt haben aus unseren verschiedenen Branchen, werden wir auflisten und den Behörden nachher auch übermitteln. Und der dritte Block, den wir verlangt haben, wir haben vorgeschlagen, man soll nach dem Vorbild vom Entlastungsprogramm 27 soll man eine Expertengruppe einsetzen, die eben ein bisschen unabhängiger ist von der Verwaltung.
Genau.
Wo querschnittartig schaut, wo haben wir Möglichkeiten, um das Ganze zu entschlacken.
Da können wir sicher noch viele Ideen führen.
Da wären viele Ideen sicher, die man angehen und ernsthaft diskutieren. Der Bundesrat ist bis jetzt, und das ist zunächst einmal erfreulich, hat den Auftrag gegeben, an das Departement entsprechende Massnahmen vorzuschlagen. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Das ist einmal ein erster Schritt, der sicher positiv zu werten ist. Aber wir sind schon der Meinung, es muss noch weitergehen. Und man muss querschnittartig radikaler reinschauen. Diskussionen bisher zum Entlastungsprogramm 27 legen auch den Schluss deutlich nach, dass man da mit mehr Werf muss dran gehen und nicht einfach sagen, überall ein bisschen, sondern einmal kreative, weitgehende Ideen kreieren.
Ja, also ich habe auch ein Interview gemacht mit dem argentinischen Deregulierungsminister. Ich wäre halt schon manchmal froh, man würde ein bisschen Kettensäge führen. Weil etwas, wo die Verwaltung nicht, zwei Sachen kann die Verwaltung nicht, sparen und wirklich deregulieren, weil sie andere Interessen hat. Das merkt, also die Debatte, die ihr angestoßen habt, das ist verdienstvoll, aber das merken wir doch in den letzten 15 Jahren, dass das nicht mehr funktioniert.
Das ist in der Tat ein Phänomen, wo ich dir zustimme. Die Bereitschaft aus der Verwaltung, aus dem Departement, selber mit der nötigen Vehemenz, also Entwicklungen herzugehen, Kostenentwicklungen oder Regulierungsentwicklungen, die Bereitschaft war überschaubar bis jetzt. Und ich glaube, wenn wir jetzt sowohl auf der finanziellen Seite wie aber auch auf der wettbewerblichen Seite eben einmal eine Auslegeordnung möchte, dann kommt man zum Schluss, wir müssen unser Modell auch recht radikal überprüfen. Das Entlastungsprogramm 27 ist ein wunderbares Beispiel. Oder? Wir reden ja nicht über ein Sparprogramm. Wir reden über ein Zuwachsreduktionsthema. Also es ist
aber die SP und viele meiner Journalistenkollegen reden nur noch vom Abbauprogramm.
Ende des Sozialstaates, Abbau, wir verlieren den Service Public und was der Dinge mehr sind, die hier herumgeboten werden, wenn man realistisch daher schaut, ist natürlich, das ist Mumpitz, politisch, ehrlich gesagt. Ich kann es nicht anders sagen. Mhm. Weil wir reden über eine Abdämpfung vom Zuwachs und der Zuwachs auf der Ausgabenseite, Entschuldigung, ist einfach der Einnahmenseite, die auch fröhlich gesprudelt ist über die letzten 30 Jahre.
Und man tut nur ein Viertel vom Zuwachs bremsen.
Ja,
es ist ja nicht einmal die Hälfte oder so.
Also, ich bin der Letzte, der immer den direkten Vergleich zwischen Privatwirtschaft und öffentlicher Hand macht. Da muss man vorsichtig sein. Ja. Aber unter privatwirtschaftlichen Aspekt ist ein Einsparungsprogramm oder ein Entlastungsprogramm 27 tägliche Routine. Mhm. Man kann es nicht anders sagen.
Und dann haben wir noch von aussen politischen Druck, die Erbschaftssteuerinitiative. Ich meine, das betrifft die Rahmenbedingungen ganz direkt, weil alle Unternehmer, die da sind und die entweder aufgrund von ihrer Leistung die Firma mehr als 50 Millionen wert hat, haben ein Problem, wenn das durchkommt. Und die Initiative wird ziemlich sicher abgelehnt, aber am Schluss ist es gleich interessant, sie macht vielleicht 30%. Das ist wirklich viel.
Ja, ich gebe dir ein. Ich bin mit dir einig. Die Erbschaftsinitiative von der JUSO ist nachgerade bizarr. Ich finde kein anderes Wort. Also, es wird unter dem Vorwand, und ich betrachte es als Vorwand, von der Umweltschonung und vom Umweltbenefit wird de facto teilweise Enteignung vollzogen oder propagiert. Es wird ganz klar, was im Vordergrund steht, ist die klassische Umverteilung auf der linken politischen Agenda. Und es werden da Dimensionen aufgegriffen, die niemandem helfen kann. Es ist ja bezeichnend, dass zum Beispiel Gewerkschaften Stimmfreigabe beschlossen haben, während die SP und die JUSO sowieso voll hinter deren Initiative stehen. Es ist grotesk, weil wir sagen, es ist ja der eigene Anstab. Das sind alles Steuerzahler, die enorme Beiträge leisten. Heute schon, wir haben die
Vermögensteuer, oder?
Wir haben eine Vermögensteuer, wir haben eine der schärfsten Progressivbesteuerungen in der direkten Bundessteuer von der Welt, notabene. Es ist alles andere als so, dass wir ein Tiefsteuerland sind. Wir sind okay, aber wir sind nicht irgendwie ein frivoles Tiefsteuerland à la Monaco und Ähnliches. Nicht die Rede davon. Das sind hervorragende Steuerzahler. Die zahlen ihre Tribut als öffentliche Leben. Die sind sehr häufig beteiligt an Unternehmen. Es geht ja ganz wesentlich auch um grosse Familienunternehmungen. Schaffen Arbeitsplätze, fördern den Wohlstand. Und jetzt kommt man und will mit einem Machetenschlag, will man die da zur Auswanderung zwingen. Das ist de facto, was passieren wird. Und damit sich für die ganze öffentliche Hand ein Steuersubstrat schädigen, wo ganz wesentlich ist, in die Milliarden geht. Das wird den Mittelstand treffen, wenn es durchkäme, was Gott verhindern möge. Es wird aber auch dafür sorgen, dass wir keinen Zuzug mehr werden haben von vermögenden Ausländern, die in die Schweiz haben wollen kommen. Das kann man ja bereits feststellen, dass der Zuzug massiv zurückgegangen ist. Und es wird der Exodus sein von grossen Vermögen. Die sind mobil und die werden das Land verlassen. Das ist die schlichte Konsequenz.
Aber sag eben, wenn 30% Ja sagen und im Initiativkomitee sitzt die ganze Führungsriege von der Sozialdemokratischen Partei, also das gibt mir ein bisschen zu denken, weil da habe ich den Eindruck, dass ein Teil vom politischen Spektrum ist für relativ extreme Ideen plötzlich zu haben. Und es ist eben nicht nur eine JUSO-Initiative von Jungsozialisten, die sich da letztlich auf sehr ideologische Art und Weise profiliert, das sei ihnen unbenommen, sondern da sind sehr viele Leute dabei, die sich sonst bei anderen Gelegenheiten als moderat und vernünftig geben.
Es ist in der Tat so. Es ist Mutterpartei, die voll dahinter steht. Mhm. Und weitere linke Kreise. Und die Mutterpartei ist notabene eine Regierungspartei.
Im Bundesrat.
Und man muss mir schon mal erklären, warum als eine Regierungspartei unisono eine Vorlage unterstützt, die an den Grundfesten von unserem Eigentumsrecht, an den Grundfesten von unserem Sozialstaat auch rüttelt. Man muss mir das schon mal erklären, wie das einhergeht. Also ich teile die Sorge, dass wir es auf Seite der Sozialdemokratie natürlich mit einer sehr ideologisch ausgerichteten Partei haben. Das gibt ja auch die Aussage, wonach die Sozialdemokratische Partei von der Schweiz die linkste Sozialdemokratie sei in Europa.
Da gibt es Studien dazu.
Da gibt es Studien dazu, aus berufenem Munde. Und das macht mir schon Angst. Ich hoffe es schon sehr, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dieser Initiative eine ganz deutliche Absage werden erteilen. Aber wir werden sehen. Wir machen das, was möglich ist, dass es so passiert.
Jetzt hast du
das letzte Wort.
Jetzt hast du gesagt, eben, Regulierung ist das Problem. Wir wollen, dass Regulierung abgebaut wird. Und gleichzeitig habt ihr ganz früh schon im Juli gesagt, die Rahmenverträge mit der EU finden wir gut, wo wir EU-Regulierung übernehmen. Wie geht das auf? Das versteht niemand.
Also, wir haben das Dossier der bilateralen drei sehr genau studiert. Das, glaube ich, darf schon uns zugestehen, dass wir das sehr, sehr sorgfältig gemacht haben. Wir haben sehr eine breite Vernehmlassung gemacht in unseren Mitgliederkreisen. Wir haben das, die Untersuchungen nicht irgendwie leichtfertig gemacht. Das ist mal die erste Bemerkung. Zweite Bemerkung. Die Lektüre von diesen bilateralen Verträgen führt zum Schluss, und das ist im Verhandlungsteam sehr gut gelungen, dass die dynamische Rechtsübernahme ist klar limitiert. Ist klar limitiert und die kann von der EU in keiner Art und Weise einseitig ausgeweitet werden. Der Gegenstand von der Rechtsübernahme ist definiert. Das sind den 6 bilateralen Abkommen, die der dynamischen Rechtsübernahme unterstehen. Die unterliegenden Rechtserlasse der EU, die gehören dort rein und nicht mehr. Wenn die EU dort etwas Neues darunter nehmen will, dann muss sie verhandeln. Sie kann das nicht einseitig bestimmen. Und wenn sie behauptet, etwas falle darunter und wir behaupten das Gegenteil, dann ist es nicht der Europäische Gerichtshof, der das entscheidet, sondern es ist das Schiedsgericht. Also insofern ist die dynamische Rechtsübernahme ist limitiert auf den Gegenstand der bilateralen Abkommen. Wir hätten sowieso noch immer die Notbremse, die da heisst, wir könnten uns als Schweiz immer noch entscheiden, mal etwas nicht zu übernehmen, mit den entsprechenden Konsequenzen. Insofern möchte ich einfach anmahnen, dass man es möglichst faktenbasiert und sachlich anschaut. Das ist nicht einfach eine grenzenlose Übernahme von EU-Recht und es ist nicht eine grenzenlose Übernahme von EU-Bürokratie, wie das insinuiert wird.
Aber das ist die Sichtweise vom Bundesrat.
Und das ist sicherlich auch von uns, von der Wirtschaft.
Oder von euch, von Economy Suisse. Da gibt es andere Verbände, die das ein bisschen anders sehen. Oder weil es natürlich nie nicht, du sagst, es ist definiert. Aber ich habe es auch gelesen. Es hat keine abschließende Listen oder irgendwie so. Das hätte man natürlich gerne gehabt. Oder es ist schon ein bisschen schwammiger, als du jetzt das dargestellt hast. Darum gibt es Juristen, aber auch Wirtschaftsverbände, die das ein bisschen anders sehen und sagen, ja, ungefährlich ist es nicht.
Also der Begriff schwammig würde ich nicht stehen wollen. Ich glaube, der Wortlaut ist sehr klar und die Eingrenzung auf die Rechtserlass, die ist auch sehr klar. Also rechtstechnisch, glaube ich, ist das sehr sauber gemacht. Und das andere sind politische Befürchtungen. Ich würde es mal in diese Kategorien tun. Aber man muss unterscheiden zwischen den vertraglichen Abmachungen und den politischen Befürchtungen. Mhm. Und bei den politischen Befürchtungen, die haben wir, ob wir einen Vertrag haben oder nicht. Wenn die EU will, wir sehen das jetzt am Beispiel von den USA, wenn die EU will Druck ausüben auf uns, dann kann sie das machen mit oder ohne Vertrag. Mhm. Also da sind wir halt immer als Kleinstaat auch in gewissem Maße exponiert. Das ist klar. Und dann haben wir die Notbremse.
Ihr habt aber in eurer Vernehmlassung, wenn ich es richtig gezählt habe, 44 Forderungen, die müssen besser gemacht werden, einfach alle in der innenpolitischen Umsetzung. Das schmeckt für mich natürlich danach, dass ihr wie das, was euch nicht passt in diesen Verträgen, und die kann man halt jetzt nicht mehr nachverhandeln, das müssen wir irgendwie im Innenpolitischen, muss man das irgendwie weiß auch nicht, besser können probieren zu machen. Das ist natürlich ein dickes Ja, aber, was ihr sagt.
Ich würde es anders darstellen. Was wir verlangen, ist, dass wir in der innenpolitischen Umsetzung den Spielraum, den die Verträge geben, voll ausnutzen, zugunsten von der Schweiz. Und das ist eine absolut legitime Forderung. Und ich würde behaupten, wir müssen besser werden in dem, wir müssen schärfer werden im Ausnutzen vom Spielraum, den wir haben. Das ist eigentlich der Kern der Forderungen. Es gibt eine Forderung, die wir als besonders kritisch angesprochen haben. Das ist die vom Bundesrat in Vernehmlassung geschickt, die berühmte 14.
Genau.
Maßnahmen.
Mit der flankierenden Maßnahmen. Es geht ein Ausbau vom Kündigungsschutz für Gewerkschaftsmitarbeiter, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja.
Für gewählte.
Genau, das sagen glaube ich, alle unisono, das wollen wir nicht. Aber auch sonst, ihr verlangt eine schlanke und unternehmenfreundliche Umsetzung, eine unbürokratische Umsetzung. Da habe ich mir beim Lesen gedacht, Economy Suisse träumt. Das wird doch nie eine unbürokratische Umsetzung geben. Einerseits wegen Brüssel, aber auch wegen der Bundesverwaltung selber bei uns.
Ja, wir müssen die Bundesverwaltung politisch dazu anhalten und dafür sorgen, dass das eben passiert. Mhm. Unmöglich ist es nicht. Und es gibt auch Beispiele, wo wir internationale Abkommen in der Innenpolitik sehr effizient umgesetzt haben. Also ich betrachte das nicht als Träumerei, sondern als klare politische Forderung. Da sind wir den Stimmbürgerinnen und Stimmbürger und der Wirtschaft auch schuldig, dass wir das machen.
Eine Forderung ist auch, sagen, das Beihilferecht müssen wir begrenzen, weil das ist... muss man vielleicht rasch erklären, da geht es darum, wenn der Staat irgendwelche Förderinstrumente hat, dass die in Zukunft dem Beihilferecht von der EU unterstehen und müssen sozusagen wie übereinstimmen mit dem. Und ich meine, dort ist, du sagst vielleicht auch, es ist klar definiert, aber das kann ja die EU in Zukunft ändern, wie das wird sein. Und die Auswirkungen sind nicht klar. Für die EU sind zum Beispiel auch tiefe Steuern Beihilfe. Im Fall Apple Irland ist Irland verpflichtet worden, Apple nochmal eine Rechnung zu schicken für Steuern. Also das ist, meine Ansicht nach, halt schon endlos, das Beihilferecht von der EU, wenn also sie Lust hat.
Das Beihilferecht ist nicht Gegenstand von den 6 bilateralen Abkommen. Das ist mal das Erste.
Mal von einigen schon, nicht von allen.
Der Aspekt, wo in die 6, nicht integral, ja, meine ich, ja, auf gar keinen Fall. Insofern, die Befürchtung wegen Irland als Beispiel, wo nicht nur ein beihilferechtlicher Entscheid war, soweit ich das weiss, sondern auch eine Frage von der Compliance von den Irländern mit anderen europäischen
Ländern. Schluss ist alles politisch.
Ja, natürlich. Aber wahrscheinlich ist kein Kapitel der Kantone so genau angeschaut worden, wie die möglichen Implikationen von beihilferechtlichen Aspekten auf die kantonalen Sonderregelungen bezüglich Subventionen, Kantonalbanken,
genau, Gebäudeversicherung und so weiter.
Die haben das von A bis Z durchgespielt und durchgestrahlt. Und man hat hier auch unter der Leitung des SECO sehr genaue Abklärungen gemacht bei Mitgliedstaaten, vor allem auch Österreich und Deutschland, wo man konkret auch mit den Landesregierungen Abklärungen getroffen hat, wie manifestiert sich das Beihilferecht, das ihr betroffen sind, in der Praxis und kann man dort daraus etwas ableiten, zugunsten oder zu Ungunsten von gewissen kantonalen Subventionen, wie wir sie kennen. Und die Arbeit, die grosse Arbeit, die geleistet worden ist, die hat dazu geführt, dass das Kanton gesagt hat, das ist absolut in Ordnung.
Ja, sie tun das Gutachten halt unter Verschluss, was sie gemacht haben. Es ist halt, gewisse Kantone befürchten trotzdem, also Gebirgskantone haben beim Stromabkommen trotzdem riesige Bedenken. Und sie sagen auch, es ist eben nicht eingegrenzt, wie weit dass das greift in unsere Souveränität hinein. Also, ja. Könnt ihr das einfach sagen, ja, wir glauben jetzt, wie der Bundesrat das darstellt, auf
Nein,
den 130 Seiten?
Wir glauben, auch die Bedenken der Gebirgskantone sind adäquat eingefangen. Also ich meine, das ist auch ein bisschen eine politische Manifestation zugunsten von der Sondersituation der Gebirgskantone im Zusammenhang mit Heimfallrecht und
geht zum Strom. Und Wasser.
Ich wäre einfach ein bisschen vorsichtig. Die Bundesverwaltung hat außerordentlich stark Rücksicht genommen auf die Fragen bei der Aushandlung von den Agreements. Das muss man in der Bundesverwaltung also wirklich zugestehen. Das ist enorm seriös geschaffen worden. Mhm. Und natürlich gibt es jetzt politische Ränkespiele, die da abgehen. Also ich wäre da ein bisschen vorsichtig mit Übertreibungen.
Eine Forderung von euch auch ist, es dürfen keine zusätzlichen Kosten und keine zusätzlichen Personalressourcen brauchen für nachher in der Umsetzung. Auch da, ich meine, da ist das nicht blauäugig. Wenn man nur schon grob, es hat ja keine Regulierungsfolgenabschätzung im Vernehmlassungsbericht. Alle hoffen, dass der Bundesrat das noch nachliefert. Sind wir gespannt. Und der Gewerbeverband fordert das auch. Aber das wird hunderte von Stellen brauchen, zusätzlich.
Das wird gewisse Stellen brauchen. Und das haben wir auch nicht verlangt, dass es einfach eine Nullrechnung ist. Natürlich wird das gewisse Kosten haben. Aber man muss redlicherweise immer diese Kosten, und die muss man minimieren, so gut es geht, so effizient wie möglich sich organisieren, die muss man immer im Nutzen gegenüberstellen. Also das gehört auch zur Gesamtbeurteilung der Situation. Und wir sind einfach der Überzeugung, die Mehrkosten, die entstehen, die sind im Vergleich zum Nutzen, den die Verträge bringen, für die schweizerische Volkswirtschaft sind die absolut tragbar.
Der Nutzen ist gemäss Bundesrat 0,48% in 20 Jahren. Das ist nichts. Das ist doch einfach, dass niemand, also dann wächst die Schweizer Wirtschaft in 20 Jahren statt um rund 20%.
Was aber in dieser Zahl nicht drin ist, ist, was der Wegfall würde bedeuten. Und das ist schwierig abzuschätzen.
Das jawohl, das ist die Zahl. Das ist, Wegfall vom MRA ist das, 0,48%.
Ja, aber nur das MRA. Wenn wir jetzt die ganzen bilateralen Verträge würden aufkünden, auch die bilateralen Eis, dann ist der Schaden schwer bezifferbar. Ich will das gar nicht in Abrede stellen. Aber er ist nicht einfach null. Mhm. Von dem müssen wir ausgehen. Und da gibt es auch Studien. Und es ist lustig, dass bei gewissen Studien die Gegnerschaft auf die gleichen Institute abstellt. Und bei anderen Studien stellt sich das Ergebnis von dem Institut natürlich enorme Frage. Es ist nicht trivial, sowohl die Benefits wie auch den Nachteilsfall zu beziffern. Mhm. Wir haben immer mit Rahmen, mit Zahlenrahmen operiert, weil es schwierig ist, weil es auch für die Unternehmen schwierig ist. Aber alle Anzeichen und Untersuchungen, die wir haben, deuten klar darauf hin, der Benefit ist viel grösser als der Nachteil.
Ja, die Kosten haben wir gar nie untersucht, in keiner Studie. Und das, was du noch ansprichst, ist natürlich der Rückgang von der Personenfreizeit, also von der Zuwanderung. Oder der schenkt mehr, das ist 4,5% gemäss Bundesrat. Und bei euren Studien ist es noch ein bisschen mehr als die 4,5%. Aber wir können aber ja weiterhin Leute reinlassen, die wir brauchen können. Das ist ja nicht, wir brauchen kein Personenfreizügigkeitsabkommen, um die Leute reinzulassen, die wir brauchen.
Also die unter uns, die das Kontingenzsystem von früher noch erlebt haben, die wissen, wie bürokratisch und schwierig das zu handhaben ist.
Das so habe ich jetzt aber nicht gesagt.
Nein, ich sage nur, an die Adresse von denen, die einfach sagen, wir brauchen das gar nicht, wir können ja selber alles bestimmen. Das war ganz ein mühsamer Prozess gewesen seinerzeit und einen grossen administrativen Aufwand, sowohl für die Behörden wie für die Unternehmen auch. Personenfreizügigkeit ist der einfachere Weg diesbezüglich, das ist überhaupt keine Frage. Und insofern ist es für die Unternehmen von einem grossen Vorteil, wenn sie darauf abstellen können. Im Übrigen sind nach wie vor alle Zuwanderungszahlen sind so, dass sie im Wesentlichen aus Kerneuropa sind. Das Mengengerüst ist klar auf dieser Seite. Und natürlich könnten wir auch Leute reinholen, aber wir dürfen auch nicht vergessen, je schwieriger wir es machen, umso schwieriger wird es auch, die Leute zu holen. Auch Resteuropa, mit Rest meine ich außerhalb der Schweiz, hat das Problem mit dem Fachkräftemangel. Die Leute tendieren immer noch, wenn die Bedingungen anständig sind, dass sie in ihren eigenen Ländern bleiben und arbeiten. Das ist nach wie vor ein gesellschaftliches Phänomen. Und darum wird der Kampf um Talente wird voraussichtlich nicht kleiner. Die Demografie können wir in Gottes Namen nicht übertölpeln. Die ist, wie sie ist. Und wir hoffen alle, dass die Wirtschaft weiterhin erfolgreich bleibt. Wir werden in Zukunft einen grossen Bedarf haben an Fachkräften, die wir nicht nur im Inland decken können.
Dann könnte man es doch auf Fachkräfte begrenzen. Man könnte sagen, es kann jeder kommen, der Vollzeit schafft und einen Vertrag hat, wo er, sagen wir, 80'000 verdient oder mehr. Oder? Und sehr unbürokratisch könnte man das machen. Das Problem sind doch die mit kleinen Teilzeitpensen kommen oder der Familiennachzug, den man jetzt wieder ausweitet. Das wird zu einem riesigen Problem. Stichwort schon das erste Mal, vermutlich nächstes Sommer oder Herbst mit der 10-Millionen-Initiative. Du hast vor einem Jahr auch gewarnt in der NZZ vor dem Problem der Zuwanderung. Aber man will es irgendwie am Schluss, wenn ihr es ja gleich nicht anpackt.
Wir wollen eine möglichst enge Begrenzung von der Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Das muss das Thema sein. Die Zuwanderung hängt von x verschiedenen Faktoren ab. Der wichtigste ist der Erfolg der Wirtschaft. Ja. Die hat einen Bedarf. Andere ist, dass unsere Jahresarbeitszeiten in der Schweiz in den letzten 30 Jahren massiv zurückgegangen sind. Man könnte ein bisschen lapidar sagen, wir arbeiten ein bisschen zu wenig. Für ein höchst,
nicht beim Nebelspalter,
aber sonst. Für ein Höchstkostenland arbeiten wir zu wenig. Ja. Wir sind zu wenig effizient. Es hat damit zu tun, dass wir generell das inländische Potenzial zu wenig ausnutzen und da wahrscheinlich noch bessern. Es sind viele Faktoren. Wir sind auch der Meinung, man muss Zuwanderung, die nicht in den Arbeitsmarkt, wo ja auch nicht personenfreizügigkeitsrelevant ist, die muss man so eng halten wie möglich, um eben diesen Bedenken in der Bevölkerung auch Rechnung zu tragen. Es ist ein Puzzle von verschiedenen Massnahmen, die man treffen muss. Mhm. Es ist eine absolut schwierige Frage. Ich will das überhaupt nicht verhehlen. Und wir müssen das sehr ernst nehmen. Man kann vom Wirtschaftsdachverband nicht verlangen, dass er ein Negativwachstum propagiert, um Zuwanderung zu begrenzen. Das wäre eine verkehrte Welt. Ich glaube, das ist auch verständlich.
Aber die verkehrte Welt ist doch eben, dass wir mit einem Mini-Pensum kann in die Schweiz kommen. Also das, aber ihr sagt immer, es ist Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, weil es einen Arbeitsvertrag braucht. Aber wenn das Mini-Pensum reicht...
Das Mini-Pensum ist aber rechtlich nicht in Stein gemeißelt.
Das ist die Auslegung vom Gerichtshof der EU, wo die entscheidende Rolle spielt.
Ich bin mir nicht bewusst, ob das Mini-Pensum, wie du es nennst, bereits reicht, man hat es numerisch nicht festgelegt. Man könnte dort dann auch eine signifikante Erwerbstätigkeit als Voraussetzung setzen und das wäre noch Personenfreizügigkeit.
Das in Deutschland läuft die Debatte nur, dann musst auf europäischer Ebene, das ist doch ein Souveränitätsproblem. Sogar Deutschland kann das nicht ändern. Sie können das nicht verlangen, dass Leute, die nach Deutschland kommen, eben mindestens vielleicht 80% oder 100% schaffen.
Ja, 80% ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber meine Pensen sind nicht
ja, 80, aber das,
unter 80%.
Es zeigt doch das Problem der Europäischen Union, dass der Nationalstaat nichts mehr zu sagen hat. Und wir wollen uns jetzt dem unterordnen.
Wir wollen einen möglichst einfachen Zugang zum gemeinsamen Markt, damit wir uns eben dem europäischen Regime so wenig wie möglich unterordnen müssen. Das ist die Philosophie hinter diesen bilateralen Verträgen. Und das muss man immer wieder betonen. Bilaterale Wege sind der Weg, um eben gerade nicht in die Unterordnung hineinzukommen, sondern um die wirtschaftlichen Vorteile zu nutzen, zu einem möglichst geringen Preis. Es ist ein Sonderregime, das für die Schweiz existiert, nur für die Schweiz, wo wir uns dafür oder dagegen entscheiden können. Aber es ist alles andere, weder der Vorwurf zu einem Beitritt und es ist schon gar nicht ein Unterwerfungsvertrag.
Aber es geht auch nicht um den Marktzugang, weil es ist nur die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen. Da finde ich manchmal, da sind Befürworter einfach zu oberflächlich. Der Marktzugang wird nicht garantiert durch das MRA, sondern den Marktzugang haben wir wegen der WTO-Regeln, wegen der geografischen Nähe und wegen dem Freihandelsabkommen.
Marktzugang zu welchen Konditionen ist die Frage?
Genau. Ein Wirtschaftsvertreter hat mir gesagt, ja, wir dürfen sowieso schon die Produkte in Deutschland zulassen, weil das sowieso günstiger ist dort. Und in der Schweiz gibt es auch gar nicht mehr so viele so Bewertungsstellen. Also das ist überhaupt kein Problem.
Ja, das sind die in Deutschland präsent sind, können das einfach sagen. Die nicht präsent sind, die Kleinen und die Mittleren, haben da mehr Schwierigkeiten und haben auch mehr Kosten. Ich finde es eine der groteskeren Diskussionen, dass man sagt, die bilateralen drei sagen ein Projekt der grossen Konzerne und sagen nicht im Interesse der Kleinen und Mittleren. Wir sehen da genau umgekehrt. Und das Feedback aus unseren Mitgliederkreisen ist genau umgekehrt. Mhm. Also, die Unternehmen werden sich immer anpassen. Die Frage ist, was der Standort für Konsequenzen muss haben.
Warum ist denn der Gewerbeverband in der Vernehmlassung deutlich kritischer als ihr? Also wenn du sagst, die Kleinen müssen eigentlich das wählen.
Der Gewerbeverband hat in seiner gesamten Mitgliedschaft einen viel höheren Anteil von Unternehmungen, die vorwiegend im Binnenmarkt tätig sind. Wir haben einen höheren Anteil an exportorientierten, direkt exportorientierten Unternehmungen. Ich glaube, dorthin kommt traditionell der politische Unterschied, der sich jetzt manifestiert in dieser Vernehmlassung.
Aber nur eines, warum müssen wir EU-Regulierung übernehmen? Ich erinnere an den Draghi-Bericht, wo die Regulierung ja kritisiert. Und meine, du sagst, es ist begrenzt, aber das wird am Schluss vielleicht ein Streitbeilegungsverfahren geben, da wird die EU ihre Rechte, der EU-Gerichtshof seine Rechtsprechung, wird vom Schiedsgericht angewendet und so weiter. Das ist alles gut und recht, aber ich zitiere Mario Draghi, «We are killing our companies». Wieso müssen wir uns der Regulierung von einem Block, der der überregulierteste Block ist auf der ganzen Welt, warum müssen wir das machen? Das ist eine weltweit offene Gesellschaft.
Der Draghi-Bericht hat vor allem Themen adressiert, die eben gerade nicht Gegenstand der bilateralen Verträge sind. Das ist einmal das Erste. Und das Zweite, ich halte fest, die Gegenstände, die wir dynamisch übernehmen müssen, die sind definiert. Die sind wirklich abschließend definiert. Und doch kann der Europäische Gerichtshof nicht reinschwätzen.
Das muss man zeigen, weil nicht einmal SECO hat mir das zeigen. Ich habe die gefragt. Es gibt so eine wulchige Formulierung, aber die wird am Schluss ausgeleitet. Von wem?
Ich habe die Formulierung gelesen und die ist nicht so wulchig, wie sie du jetzt darfst.
Ich muss jetzt den Leuten sagen, er ist der Jurist und ich nicht. Aber das tun wir sicher, das will ich noch genauer wissen. Weil ich glaube, aus liberaler Sicht ist das nämlich wirklich der Kern von der Geschichte. Wenn wir da sehr viel...
Meine, da kannst du mir vielleicht zustimmen. Da habe ich auch...
Wenn wir da ein Risiko haben.
Das ist die Kernfrage, die Kernfragestellung für die Souveränitätsabwägung. Ja. Das ist sie.
Ja.
Und darum bin ich auch ganz besonders vorsichtig durch die Klauseln durch.
Gut, das tun wir sicher noch diskutieren. Und wenn wir zu einer Lösung kommen, erfahren die es ganz sicher bei meinem nächsten Gespräch vielleicht. Danke vielmals fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Weiterempfehlen, für einen Kommentar drunter lassen, fürs Abonnieren von dem Kanal. Und das Glöckli hat es noch irgendwo, damit ihr immer wieder mitbekommt, wenn die nächste Sendung online geht. Danke vielmals und eine gute Zeit.